Sehr geehrte Damen und Herren, hier nun der zweite Teil der Podcast-Folge Endometriose, beginnend mit der Einstiegsfrage: Was ist der Unterschied zwischen normalen Unterleibsschmerzen und Menschen, die an Endometriose leiden?
Wenn es überhaupt möglich ist. Was ist denn wirklich konkret, kann man das sagen, der konkrete Unterschied zu normalen Unterleibsschmerzen und Menschen, also und beziehungsweise Menstruationsschmerzen und wo man sagt, naja, das könnte schon in Richtung Endometriose gehen. So schmerzhaft sind sie.
Ja, was also total sinnvoll ist, dass man so eine visuelle Analogskala nimmt, sich vorstellt, ja, das kann man ja vorstellen. Wir haben im Übrigen auch von der Arbeitsgemeinschaft Endometriose einen Schmerzfragebogen entwickelt, den kann man auch auf den Seiten runterladen. Also so eine, man stellt sich vor, eine Schmerzskala von 0 bis 10. 10 ist der schlimmste vorstellbare Schmerz, da würde man lieber aus dem Fenster springen. Und dann lässt man eben die Frauen das so einordnen. Und bis 5, 6 kann man das normal haben. Aber drüber ist schon heftig dann. Und um das aber zu ein bisschen auch, ne, Schmerz ist ja was Subjektives. Jeder findet Schmerz anders. Frage ich dann immer noch zum Beispiel, können Sie dann trotzdem zur Schule gehen oder zur Arbeit? Und das ist dann schon etwas, was bei einem Schmerzwert von 6, wir sagen ab 3 ungefähr, würde man gerne ein Schmerzmittel nehmen. Ja? Und bei 6, 7, da kann man schon kaum noch aufstehen. Also nicht mehr gut, jedenfalls auch nicht mehr arbeiten. Und das bejahen die dann meistens auch und sagen, nee, also ich muss ein Schmerzmittel nehmen. Ich muss. Mhm. Und dann frage ich was. Also wenn jetzt jemand zwar sagt, ich habe einen Schmerz von 6, aber ich nehme eine Buscopan, was ja ein Krampflöser ist, und dann geht's mir super, dann ist es normal. Aber wenn man dann sagt, ah ja, ich muss 5 nehmen und ich merke gar nichts davon, oder ich muss Ibuprofen nehmen und auch eine reicht da kein bisschen, ich nehme 3, 4 oder 5 oder 6 und überlebe das trotzdem gerade mal eben, also ich fühle mich zwar besser, aber ich kann nicht arbeiten, ich bin nicht in der Lage, den Tag gut zu gestalten, als wenn ich fit, also die sind da nicht fit. Und das nächste ist, wer so starke Schmerzen hat, da reagiert auch das vegetative Nervensystem, also das autonome Nervensystem, oft mit. Das heißt, ich frage nach Übelkeit, Erbrechen, Kollapsneigung, Durchfall, Schwitzen auf der Toilette, Erbrechen. Manche sagen dann, sie verlassen ja das Bad gar nicht, weil entweder oben oder unten kommt's raus. Manche legen sich im Bad auf den Boden, das muss man sich mal vorstellen. Also das gehört auch oft noch mit dazu, oder? Wenn die Schmerzen schon Tage vorher beginnen, und dann als nächstes oder letztes noch so die Frage, wenn man eine Pille nimmt, eine kombinierte Pille, die man ja normalerweise 3 Wochen nimmt und mit einer Woche Pause, wie ist denn dann die Abbruchblutungszeit? Dann sagen die allermeisten Frauen mit Endometriose oder Risiko für Endometriose, dass sie dann vielleicht eine geringe Besserung haben, aber eigentlich geht es ihnen genauso scheiße wie vorher. Und das sind Fragen, dass so damit kann man das schon in die, und das ist ja nur ein Symptom, ne, der schwerste Regelschmerz.
Ja.
Die anderen Sachen muss man natürlich auch noch erfragen, aber das ist schon mal ein ganz guter Richtwert, wenn man das so ein bisschen einordnet.
Wie sehen die Genesungschancen aus? Können Sie was dazu sagen? Kann man den Menschen Hoffnung machen?
Ja, es ist leider
eine
chronische Erkrankung, ne? Man kann sie wegoperieren. Also die Herde außerhalb der Gebärmutter, die kann man schon operieren. Aber da der Ursprung der Erkrankung die Gebärmutter ist und wir die Gebärmutter ja bei jungen Frauen auf gar keinen Fall entfernen wollen, kann das immer wieder kommen. Stimmt. Wenn man eben auch da nach einer Operation nicht den Zyklus unterbricht. Wenn man den Zyklus dann mit Hilfe von Hormontherapien unterbricht, dann sinkt das Rezidivrisiko. Und gerade es gibt auch Frauen, die Zysten, Endometriose-Zysten an den Eierstöcken entwickeln. Mhm. Und gerade wenn die auch operiert werden, dann ist auch die Gefahr da, dass die Eizellreserve kaputt geht oder reduziert sich durch die Operation auch. Also da ist das so ein bisschen zweischneidig. Zum einen drückt die Endometriose-Zyste auch auf das Eierstocksgewebe und kann es drücken. Und auf der anderen Seite die Entfernung der Zyste führt auch zu einem Verlust von Eizellen. Also da muss man sehr, sehr gut überlegen, was man wann wie tut. Und Wichtig ist aber auch zu wissen, dass selbst wenn das dann gut operiert ist, gerade die Zystensituation, je jünger eine Frau ist, desto aktiver ist es dann oft und desto höher ist das Rezidivrisiko von Zysten. Das bewegt sich bei 30-40% über die Jahre gesehen. Das heißt, es ist auch nach einer Operation eine Langzeittherapie angesagt, eine Rezidivprophylaxe. Die Frau muss begleitet und beraten werden, gerade was den Kinderwunsch und die Familienplanung angeht.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja.
Ja, dass sie da irgendwie eine gute Planung hat, ne?
Wie kann man...
Also, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man dann heutzutage mit ab 35, ist ja tatsächlich so nicht selten, dass Frauen erst ab 35 dann darüber nachdenken, dann eben feststellen, also sie wäre nicht schwanger und dann erst Endometriose diagnostiziert wird. Das ist dann nämlich leider so, dass man durch diese gesamte Endometriose-Situation im Grunde genommen, ja, wenn man das so grob sagen möchte, muss man einfach 5 Jahre aufschlagen auf das biologische Alter. So also, sehr stört eben eine Endometriose.
Also je früher man diese Endometriose diagnostiziert, umso wahrscheinlicher ist denn auch die Schwangerschaft, die man dann wahrscheinlich auch anstrebt. Ne? Je später das entdeckt wird, dann fällt natürlich die Möglichkeit, schwanger zu werden, die wird dann schlechter dadurch.
Genau, also das ist dann schon, und vor allen Dingen ist, wenn es dann ausgedehnt ist, dann hat er ja die Endometriose wirklich mit Ende 30, dann haben die Frauen ja fast 30 Jahre schon Zyklus hinter sich, dann ist es natürlich schon auch schwer, weil wir zum Schwangerwerden natürlich die Funktion der Organe brauchen, die Eileiter, die Gebärmutter, aber auch Eizellquantität und Qualität spielt halt da eine ganz große Rolle. Und ab 35 nimmt die leider Gottes eben ab.
So, zwei Fragen dazu. Also warum ist es schwer, mit Endometriose schwanger zu werden? Das haben Sie ja schon erklärt. Und wie lange dauert es, bis Personen mit Endometriose schwanger werden können? Das haben Sie ja eigentlich auch schon erklärt. Das kann man, da gibt es ja kein so eine Mustervorlage, wo man sagt, nimm das, nimm das, nimm das und dann klappt das schon. Das ist sehr, sehr komplex und soweit ich verstanden
habe. Genau, das ist komplex. Also man kann da in dem Fall tatsächlich mit Operationen auch helfen, indem man eben, weil das auch diese Entzündung ist oder Zysten dann tatsächlich in dem Moment schon auch stören, wenn man eben schwanger werden möchte. Deswegen versuche ich immer, das von Anfang an, also wenn ich den Verdacht habe auf Endometriose, schon gleich die Frau mit einzubeziehen, ihr ganzheitlich zu erklären, was für Therapieoptionen wir alle haben und wann wir was wie machen. Und ich empfehle eigentlich immer erstmal mit der OP zu warten, bis man eben schwanger wird, um sich diese Option der Operation nicht schon vorwegzunehmen, weil man kann jetzt nicht unendlich oft operieren. Also das verklebt zum Teil auch wieder oder die Situation ist dann schwieriger und bringt auch nicht den gleichen Erfolg. Also man sollte sich eben diese Option der OP als Joker offen halten und dann eben eine Patientin auch so beraten, dass sie dann auch bereit ist, danach, nach einer OP schwanger zu werden, weil im Grunde genommen das dann die beste Zeit ist. Also wenn sie vorher auch schon probiert hat, schwanger zu werden und nicht schwanger wird, dann machen wir auch die OP. Oder wenn wir das jetzt frühzeitig entdecken mit der Endometriose, dann versuchen wir erstmal konsequent trotzdem gut zu behandeln. Wenn sie die Beschwerden behält, müssen wir auch operieren, weil dann geht's nicht anders. Aber trotzdem, wenn sie konservativ gut geführt werden kann, gute Lebensqualität und alles hat, dann sage ich, setzen Sie das jetzt sofort, nicht abbrechen, bis Sie eben schwanger werden möchten. Dann setzen Sie ab, probieren schwanger zu werden. Wenn Sie eben nicht schwanger werden, dann kommen Sie wieder und machen die OP oder wie auch immer. Also da kann man dann schon was verbessern und vor allen Dingen den Frauen auch die Chance geben, ihre Familienplanung anzupassen. Manch eine wird halt mit 25 operiert und wird aber nicht darüber informiert, dass sie vielleicht 10 Jahre später eine geringere Eizellreserve hat, weil sie mit 25 eine OP an den Eierstöcken hatten. Das finde ich halt auch nicht gut. Denn so solche Frauen müssen, man kann auch die Eizellreserve problemlos messen, das ist eine Blutuntersuchung. Also bieten wir zum Beispiel den Frauen, wenn sie kommen und sie hatten schon eine OP an den Eierstöcken und sie ist auch erst 25, hat jetzt noch gar keinen Kinderwunsch, dann bieten wir ihnen trotzdem diese Bestimmung der Eizellreserve an, was auch Stress machen kann, aber zumindest hat sie dann die Kenntnis darüber, wo sie steht. Man kann ja auch Social Freezing machen, Eizellen einfrieren lassen. Mhm. Oder zumindest weiß sie, dass sie nun nicht bis Ende 30 warten kann, wenn sie wirklich noch schwanger wird.
Verstehe.
Dass sie das vielleicht dann in den nächsten Jahren doch als, ja, wenn man weiß, dass es Probleme gibt, dann wird einem das Herz schon sagen, dass man
absolut sich das sagen Sie, bei meiner Vorbereitung jetzt auf diese Podcast-Folge mit Ihnen, ist immer wieder tauchte das auf in verschiedenen, sagen wir mal, Schriften, dass eventuell auch die eigene persönliche Lebensführung, sprich auch die Ernährung eine Rolle spielen könnte, um die Situation zu verbessern. Wie sind da Ihre Erkenntnisse? Was können Sie dazu sagen?
Oh ja, da achten wir seit den letzten Jahren sehr, sehr drauf. Früher habe ich immer gedacht, ach, das ist jetzt auch alles übertrieben. Mhm. Da gab es schon immer mal Arbeitsgruppen, die das so gesagt haben, habe ich gesagt, naja, gut. Aber doch, wir haben eben gerade diese Situation mit dem Endobelly, diesem zyklischen Blähbauch zum Beispiel. Mhm. Wir wissen jetzt, Endometriose ist eine entzündliche Erkrankung, eine chronisch entzündliche Erkrankung. Und da spielt die Ernährung eine ganz große Rolle auf vielfältige Art und Weise, weil zum Beispiel bestimmte Lebensmittel auch wie solche Botenstoffe, Schmerzbotenstoffe oder Vorläuferbotenstoffe enthält, wie Schweinefleisch zum Beispiel, was sehr viel Prostaglandine enthält. Oder auch Histamine sind auch in verschiedenen Lebensmitteln drin. Und da sagt sich der Körper auch, wie schön kann ich das doch benutzen. Und dadurch hat man dann auch einen höheren Level von den Schmerzbotenstoffen und stärkere Schmerzen. Also es gibt durchaus Frauen, die ihre Schmerzen durch die Diät absolut reduzieren können. Die kommen manchmal mit ihren Computern und haben das schön aufgetragen und zeigen mir, ah, schauen Sie, Frau Max, ab dem Moment habe ich mich so ernährt, wie Sie gesagt haben, und die Schmerzen sind krass reduziert. Aufgrund der mangelnden Zeit in der Sprechstunde, ne, sage ich immer,
klar.
Also alles, was pro-entzündlich ist, reduzieren. Und weil es eben einfach ist, kann man sagen, vegan ernähren zu probieren, eine vegane Ernährung zu probieren, weil da eben keine tierischen Produkte drin sind. Die tierischen Fette sind pro-inflammatorischer als die pflanzlichen. Also Omega-3-Fettsäuren sind gut, die ungesättigten Fettsäuren. Also es ist auf jeden Fall viel besser, Olivenöl zu schlemmen als Schweinebauch oder so. Also das ist im Grunde genommen das, was uns auch auffällt, ist, dass der Zuckerkonsum zu starken Schmerzen im Darm auch mehr führt, was ein Hinweis darauf ist, dass das Mikrobiom eine Rolle spielt und auch Gluten eine große Rolle spielt. Die Frauen mit Endometriose, viele haben eine nicht-Zöliakie-bedingte Glutensensitivität. Schönes, langes Wort, neue Erkenntnis. Da gibt es jetzt auch Publikationen dazu. Viele werden auch, haben so eine Art Fehldiagnose wie Reizdarm. Ich glaube, das ist dasselbe dann damit gemeint, nur dass der Gastroenterologe eben den Zyklus nicht auf dem Plan hat. Mhm. Verständlicherweise, so ist es ein bisschen durch die Lappen gegangen, weil der Gynäkologe, der fragt zwar schon aus Sorge vor Darmendometriose nach mechanischen Problem beim Stuhlgang, also stärkste Schmerzen vor dem Stuhlgang, während Stuhlgang oder unregelmäßiger Stuhlgang. Aber wir haben nicht unbedingt nach diesem zyklischen Blähbauch gefragt. Also das muss ich jetzt so zugeben. Das ist uns ein bisschen durch die Lappen gegangen. Und seit ein paar Jahren beschäftige ich mich damit und sitze tatsächlich auch gerade vor einem Paper, was in den Niederlanden, eine Studie, die in den Niederlanden durchgeführt wurde, die tatsächlich ihre Patientinnen befragt haben zu Diät, also Veränderungen der Nahrung, also alles, was pro-entzündlich ist, weg und was anti-entzündlich ist, dazu. Also viel Nüsse, ungesättigte Fettsäuren, wie gesagt, grünes Gemüse, Antioxidantien. Also man kann da auch diese antientzündlichen Zusatzstoffe, Zink, Selen, Vitamine, Omega-3-Fettsäuren, wie gesagt, Kurkuma. Das ist alles günstig im Grunde genommen.
Schön.
So kann man das für sich ein bisschen...
Also ist Ihr Arbeitsfeld ja eigentlich sehr umfassend. Ne? Sie müssen ja sich in allen Bereichen auskennen und dann müssen Sie gucken mit Ruhe und ein gewisses Bild sich erstellen. Also das ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Umfeld, aber... Da denke ich mir, dass die Kommunikation zwischen den anderen Fachbereichen sehr befruchtend ist, wenn man da sozusagen so eine Taskforce dann bildet und dann die Menschen zueinander kommen. Ich glaube, dass man...
Ja, total. Also wirklich ganz, ganz toll. Da ist man natürlich auch an einer Uniklinik. Deswegen ist man ja an einer Uniklinik.
Richtig.
Es gibt sehr viele andere Nachteile einer Uniklinik, aber das ist ein Vorteil. Aber ja, also zum Beispiel tatsächlich, weil ich mit meinem Zentrum von Steglitzen ins Virchow umgezogen bin,
ja,
ist dort zum Beispiel den Anästhesisten dann aufgefallen, dass die Frauen, weil sie das Krankheitsbild vorher dort nicht operativ begleitet haben bei der Narkose, dass meine Patientinnen viel mehr Schmerzmittel verbrauchen während der Narkose, weil sie eben chronische Schmerzpatienten sind. Und da haben wir zum Beispiel die Narkose angepasst. Also an geben etwas
toll
zu, was zentrale Sensitivierung reduziert und damit geht es den Frauen deutlich besser. Oder wir haben eben Gastroenterologen, die sich mit der Darmbeweglichkeit beschäftigen, wissenschaftlich, weil zum Beispiel Diabetiker da eine Lähmung haben und verminderte Darmmobilität. Und da wird ein Gerät gekauft, wo wir eben jetzt auch eine gemeinsame Studie planen, weil ich sage, das ist auffällig. Die haben diesen gigantischen Blähbauch. Da stimmt was mit der Peristaltik nicht. Das kann auch nicht rein das Mikrobiom erklären. Das ist auch hormonell. Und so, ja, es ist unheimlich spannend und da könnte man total noch viel mehr tun, muss man sagen. Aber es ist auch so mühsam, natürlich Forschungsgelder zu bekommen.
Ja, das wäre jetzt meine Frage.
Das ist extrem mühsam,
ne? Verstehe. Wer unterstützt Sie dabei? Also von wem kriegen Sie sozusagen einen Support?
Im Grunde genommen
muss man sich
von keinem, wenn ich mich nicht selber kümmere. Oder
das heißt, Sie setzen sich, wenn ich auf gut Deutsch, setzen sich hin und sagen, naja, jetzt mache ich mein Paper, jetzt stelle ich mal, auf gut Deutsch gesagt, ja, einen Antrag. Das ist das Problem, das muss gemacht werden. Und ich brauche dafür die Summe X. Und wo geht man hin? Geht man zum Krankenhausdirektor oder reicht man das irgendwo ein?
Ich kriege gar nichts von der Charité. Nein, von der Charité kriegt man gar nichts.
Unglaublich.
Man muss externe Drittmittel einwerben. Ich habe keine feste Stelle, eine MTA oder so fürs Labor. Ich muss sogar die Handschuhe bezahlen, die wir benutzen. Man kriegt als Wissenschaftler an der Charité leistungsorientierte Drittmittel zugesprochen.
Verstehe.
Und die richten sich aber nach dem, was man geschafft hat, also was man eingeworben hat. Dafür gibt es ein paar Bonuspunkte. Aber das ist nicht so viel. Damit kann ich, das bewegt sich unter 10.000 Euro pro Jahr. Und das ist sehr mühsam. Also ich muss tatsächlich DFG-Anträge bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft stellen. Und das ist sehr kompetitiv. Da brauche ich auch, ja, das müssen sehr, sehr gut ausgearbeitete, durchgeplant strukturierte Anträge sein, die was Besonderes dann da auch darstellen. Da haben wir zum Glück zwei, die wir wieder wegschicken konnten, aber der eine ist zum Beispiel zurückgekommen, also den haben wir jetzt nochmal eingereicht, drücken Sie uns die Daumen, dass das was wird. Das ist also für die Grundlagenforschung, brauche ich halt auch einen Biologen und eine MTA und damit hat man sehr hohe Kosten, also das sind dann schon so 200.000 Euro, die man pro Jahr dann braucht für so ein Projekt. Und da hat zum Beispiel jemand das angekritisiert, dass wir das im Menschen untersuchen. Ich solle doch ein Tiermodell nehmen.
Mhm.
Und da habe ich dem dann geantwortet, na, ich habe kein Tiermodell und ich kann ja dem Menschen nicht die Hinterwurzelganglien rausreißen und da untersuchen, wie die Schmerzrezeptoren sich verändern. Das geht nicht.
Darf ich dazu mal
Und das sind dann eben Schwierigkeiten, da ärgere ich mich auch. Oder wir haben ein interdisziplinäres Projekt gehabt mit Ulm, Leipzig und München, mit Ernährungswissenschaftlern, mit diesen, wir wollten eben schauen, mit diesen entzündlichen Prozessen über die Ernährung, über das Mikrobiom und Immunzellfunktion. Und da hat der Reviewer auch glatt weggesagt, nehmen Sie doch ein Tiermodell. Also da kann man sich schon ein bisschen die Haare raufen, sage ich Ihnen.
Verstehe ich, absolut, kann ich nachvollziehen.
Sehr, sehr mühsam, aufwendigste Anträge, für die es keine Zeit gibt in meinem Klinikalltag. Ich bin ja Klinikerin, ich versorge ja die Frauen in der Sprechstunde, ich operiere und ich habe eben auch noch ein Grundlagenforschungslabor. Aber ein positiven Aspekt haben wir tatsächlich Ende des Jahres gehabt. Wir hatten uns für einen Innofunk-Antrag beworben. Das war auch sehr, sehr aufwendig. Das ist etwas für die Klinik tatsächlich. Versorgungsforschung nennt sich das. Wir haben ja hier das Problem, dass eben die Frauen nicht erkannt werden, dass wir 10 Jahre Verzögerung haben. Und da haben wir uns gemeinsam mit dem Zentrum für integrative Medizin, die eine App entwickelt hatten für die Behandlung und Begleitung von unproblematischen Regelschmerzen, haben wir uns zusammengetan und gesagt, Mensch, diese App nutzen, bauen wir jetzt auf für ein Screening-Modul für Frauen mit pathologischen Menstruationsschmerzen. Und die, die pathologische Schmerzen haben, die werden eingeladen in ein Früherkennungs-Screening, wo die dann eben begleitet werden sollen. Und da haben wir jetzt letzte Woche die Nachricht gekriegt, dass dieses großartige Projekt gefördert werden
Wunderbar,
soll.
Glückwunsch. Ja.
Ja, wir sind ganz hin und weg tatsächlich. Und dafür, das ist dann ja über mehrere Jahre angelegt, wird eben diese App entwickelt. Wir werden dann aber Gelder zum Beispiel brauchen, um auch diese Informationen in die Schulen zu bringen. Ne? Wir müssen ja die Mädchen dann auch erreichen.
Die Kommunikation ist dann wichtig.
Kommunikation ist dann ganz wichtig.
In die Zielgruppe hinein, ne?
In die Zielgruppe hinein. Und dann werden wir sozusagen eine umfassende Primärversorgung anbieten können und können die dann auch früh schon über die nächsten Jahre hoffentlich ja weiter begleiten und beobachten, ob denn das sozusagen eine frühe sekundäre Prävention ist, ne? Dass diese ganze Erkrankung nicht weiter fortschreitet.
Ja.
Und da werde ich dann auch eine Arztstelle, Physiotherapie, Ernährungsberatung und Psychologin mit einstellen können.
Das ist toll.
Aber die sind dann eben auch nur für dieses Projekt zuständig.
Richtig. Noch eine andere Frage, liebe Frau Professor Mexner. Wie viele Ihrer Endometriosefrauen machen sich bezüglich der Corona-Impfung Sorgen und um welche Sorgen geht es da konkret?
Auch ich glaube, die meisten machen sich jetzt nicht unbedingt Sorgen, sondern gehen auch zur Impfung. Ihnen ist schon bewusst auch, dass die Corona-Infektion als solches natürlich auch ihre Risiken hat, gerade auch für Frauen für Endometriose, weil wir auch wissen, dass die Infektion auch durchaus die Nerven mit beteiligt und Frauen mit Endometriose auch oft Nervenschmerzen haben. Und das kann dann tatsächlich auch nochmal zu einer Verschlechterung von endometriose-bedingten Schmerzen führen, obwohl jetzt die Frauen mit Endometriose generell jetzt kein erhöhtes Risiko haben oder als Risikogruppe bezeichnet werden für eine Corona-Infektion. Also grundsätzlich ist, glaube ich, den meisten der Nutzen einer Impfung bewusst. Aber natürlich machen sich auch einige Sorgen. Und ein Punkt dabei sind auf jeden Fall diese Blutungsstörungen, die auftreten können im Rahmen so einer Impfung. Das ist jetzt aber wahrscheinlich eher Ausdruck, dass der Körper damit dann eben auch zu tun hat, was ja auch seine Aufgabe ist bei der Impfung, ne? Man soll ja dann auch Antikörper bilden.
Ja.
Und das kann also im Rahmen so einer Stressreaktion auch durchaus mal passieren. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass das was Gefährliches ist oder bedenklich ist. Also deswegen jetzt gibt es keine Bedenken gegen die Impfung. Aber das ist etwas, worüber sich viele Frauen Sorgen machen, mich dann auch fragen, mich anschreiben und einfach nochmal wissen wollen, wie die Meinung ist. Und ich muss aber einfach grundsätzlich sagen, dass die Corona-Infektion das höhere Risiko ist. Also ich befürworte die Impfung.
Sagen Sie, was mir jetzt spontan eingefallen ist, wir sind ja hier vom Gesundheitsamt, wir haben ja hier auch verschiedene Abteilungen. ist eine Kommunikation zwischen Klinik und den Ergebnissen und den Gesundheitsämtern vor Ort, die in jedem Bezirk ja vertreten sind. Ich denke, wenn da eine Kommunikationsebene geschaffen wird, kann es ja auch nur dienlich sein. Wir drucken denn ja die Informationen. Wir gehen ja an die lokale Bevölkerung hinaus und können es dann weiter kommunizieren. Wäre das?
Das ist auch eine gute Idee.
Wäre das denkbar? Weil wir
da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Tatsächlich haben mich jetzt auch, also es werden ganz viele Leute sind aufmerksam auf Endometriose geworden. Das ist wirklich schön, weil das hatte ich noch nie. Also ich bin fast jede Woche werde ich um ein Interview gebeten. Ich war sogar in der Vogue, ja, da war,
das
war ein Highlight dieses Jahr. Wir hatten einen Artikel.
Wie kommt das? Das ist spannend. Wie kam dieser Kontakt zustande? Haben Sie ein Model genesen? Und
ja, ich glaube, also vieles ist, kann ich gar nicht sagen, wie immer, die melden sich bei mir, die Leute. Mhm. Aber einiges ist sicherlich auch aufgrund der sehr guten PR-Arbeit des Verlages, des ZS-Verlages ins Rollen gekommen, die eben letztes Jahr gesagt haben, ich wäre diejenige, die jetzt ein Buch schreiben muss. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, wann soll ich das denn noch machen? Aber die haben eine Marktanalyse gemacht und haben gesagt, Mensch, da wäre wirklich eine Lücke zu füllen, ein Beratungsbuch für Endometriose auf hohem Niveau einfach, weil es gibt entweder Bücher, die von Ärzten für Ärzte geschrieben sind, die jetzt nicht unbedingt geeignet sind, mhm, um sich mit der Erkrankung so zu beschäftigen, wie man das braucht. Oder natürlich gibt es auch viel, was Patientinnen selber teilen, einfach ihre Geschichte und auch ihre Erfahrung, was natürlich auch super wertvoll ist. Aber diese Schnittstelle, tatsächlich diese Erkrankungen in ihrer Gesamtheit zu erklären und auch aber eben so, dass man medizinisch auch informiert wird und verschiedene Wege aufgezeigt werden, was kann man wie machen, wann sollte man was doch machen oder nicht machen oder wie auch immer, das habe ich dann tatsächlich versucht, in dem Buch alles reinzubringen.
Ja, das hatte ich mir notiert, ne? Das ist ja das Buch mit dem Titel Endometriose, die unterschätzte Krankheit, Diagnose, Behandlung und was Sie selbst tun können.
Genau.
Und das ist ja erst kürzlich erschienen. Im Oktober habe ich jetzt
Das ist im Oktober erschienen und ist schon in der zweiten Auflage.
Unglaublich. Toll. Frau Professor Mexner, Sie wollten noch mal ganz kurz, weil das war auch spannend, also wie kam der Vogue-Kontakt zu Ende, weil wir es ja angesprochen haben, dass wir dort auch den Kreis noch mal schließen. Also dieser Vogue-Kontakt, dass Sie in der Vogue waren?
Ja, ich glaube, das war schon über die PR dieser Arbeit des Buches. Aber tatsächlich werde ich auch von allen möglichen anderen Gruppen angesprochen. Also zum Beispiel die Apotheker, die haben auch gefragt, was können wir denn eigentlich tun?
Toll.
Das fand ich auch großartig. Also in der Apothekenumschau waren wir, die hat auch eine extrem hohe Auflage. Ja, ne? Also die erreicht auch sehr, sehr viele Menschen.
Wir müssen dieses Thema mehr in die Gesellschaft tragen. Und ich werde mal gucken.
Genau,
Apotheker
ist natürlich auch derjenige, der verkauft die Schmerzmittel.
Absolut, der ist da. Da kommen die Leute hin und da kann man informieren und einfach die Gesellschaft für dieses wirklich sehr, sehr ernste Thema mehr sensibilisieren und mehr in die Öffentlichkeit tragen und auch mehr informieren, weil ich glaube, das sind viele, viele junge Frauen, betroffene Personen, die rumlaufen und die immer noch nicht wissen, warum sie weiterhin Schmerzen haben und die eigentlich schon längst vielleicht wenn sie gut betreut wären, vielleicht das ein oder andere Leid nicht so viel herumtragen müssten.
Unbedingt. Also ich fand das auch großartig. Großartig, da bin ich auch all die Jahre gar nicht auf die Idee gekommen. Wir sind ja sehr aktiv innerhalb der Gynäkologen. Natürlich gibt es da weltweit, also es gibt Kongresse und regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen und. Aber wir müssen auch wirklich mehr in die Breite. Und jetzt haben wir eben eine Arbeitsgemeinschaft Endometriose gegründet und plädieren eben für die multimodale Therapie, eben dass es nicht nur Gynäkologen sind, die diese Frauen behandeln sollen, sondern Schmerztherapeuten. Das ist auch zum Beispiel so eine Gruppe. Ich war jetzt in Mannheim auf dem Schmerzkongress, habe ein Seminar zum Unterbauchschmerz und Endometriose gegeben. Und da war die Resonanz riesig. Die haben mich angeschrieben und gefragt und mich sofort zum Adventssymposium eingeladen und, weil eben auch die Schmerztherapeuten jetzt sehr viel mehr mit Endometriose-Patientinnen konfrontiert werden, weil die zum Glück sich das jetzt auch nicht mehr alles so gefallen lassen, sondern die suchen eben auch aktiv Hilfe. Und das ist großartig. Und da kam gleich jetzt letzte Woche kam eine Schmerztherapeutin aus München und hat bei mir hospitiert 3 Tage und hat gesagt, mein Gott, endlich habe ich das jetzt auch mal ein bisschen von ihrer Seite aus verstanden. Und ich habe auch gelernt dabei. Und in dieser Arbeitsgemeinschaft Endometriose sind sozusagen alle willkommen. Schmerztherapeuten, Psychologen, Physiotherapeuten, Osteopathen, Gastroenterologen, jeder, Radiologen, also multimodal, interdisziplinär, wollen wir halt da Leute mit ins Boot holen, die diese Therapieoptionen auch mitgestalten.
Toll, die haben also wichtige Pionierarbeit geleistet und leisten diese weiterhin immer noch. Sie sind sozusagen dieser Leuchtturm in dieser neuen Endometriose, sagen wir mal, Krankheitsumfeld. Und wenn die Leute jetzt Kontakt zu Ihnen aufnehmen wollen und die haben den Podcast gehört, wie kann man zu Ihnen Kontakt aufnehmen? Man googelt Sie und da ist ein Kontaktformular und da schreibt man Sie einfach an,
genau,
oder?
Genau, also es gibt ein Kontaktformular über die Charité-Internetseiten. endometriose@charite.de heißt das. Und da kann man tatsächlich eine Terminanfrage machen. Allerdings haben wir auch einen Triagebogen, weil die Anfrage übersteigt unsere Kapazität.
Klar.
Nächster freie, reguläre Termin ist im August.
Und ich werde hier mal, weil auch die Anregung, Sie einzuladen, kam ja von unserer Amtsleitung, Herrn Dr. Savaskan. Und ich denke, da haben wir heute mit dem Podcast schon mal die erste Kommunikationsbrücke aufgebaut. Und die kann man ja von beiden Seiten begehen und sich in der Mitte treffen und mal gucken, was da noch passiert. Ich glaube, das wäre eine gute Symbiose, wenn die Gesundheitsämter dann mit Ihnen zusammen gucken und dann wirklich in die öffentliche Aufklärung gehen.
Das wäre total toll. Und sagen Sie, haben Sie dann eigentlich auch so Fördermöglichkeiten, zum Beispiel Aufklärungskampagnen zu unterstützen, zum Beispiel an die Schulen zu gehen?
Absolut, da haben wir auf jeden Fall Möglichkeiten. Ich würde sagen, da machen wir mal einen extra Termin aus und bei leckerem Kaffee und Kuchen kann man sich immer ein bisschen gemeinsam Gedanken machen, wo man noch Potenziale abrufen kann. Aber ich denke, dass wir diesen Kommunikationskanal erstmal aufgebaut haben, das ist schon sehr, sehr wichtig, gerade in diesem Bereich. Sie sollen da nicht alleine an der Front kämpfen. Das ist ein zu wichtiges Thema.
Das ist schön. Ich merke auch, also dieses Thema ist wirklich total, es wird allen mehr und mehr bewusst, dass das so nicht weitergeht. Und das ist auch nicht gerechtfertigt, weil das ist unsere ganz wichtige Gruppe von jungen Frauen, die eigentlich arbeiten wollen, die leistungsfähig sein wollen. Und das ist so verkannt. Das ist tragisch, das ist richtig schlimm. Das kann die Gesellschaft auch so nicht mehr hinnehmen.
Ein schönes Schlusswort, liebe. Ich würge Sie ungern ab, aber ich gucke ein bisschen auf die Uhrzeit. Aber alles gut, es hat sich für mich gar nicht so lange angefühlt. Aber wir sind sage und schreibe, seit fast einer Stunde reden wir miteinander. Und ich würde gerne am Ende sozusagen ein bisschen etwas über Ihre Person erfahren wollen. Ich würde Ihnen einfach mal ein paar Sätze sagen und dann können Sie einfach spontan darauf antworten. Haben Sie Lust dazu?
Na gut.
Das machen wir. Frau Mexner, dann starte ich jetzt mal unsere persönliche Fragen. Wann stehen Sie in der Woche morgens auf?
Oh, leider schon um 6.15 Uhr.
Und was tun Sie als erstes nach dem Aufstehen?
Kaffee trinken.
Welcher Tag in der Woche ist Ihr Lieblingstag und warum?
Montags, weil ich Homeoffice habe. Da kann ich denken.
Wären Sie nicht Ärztin geworden, dann wären Sie gerne geworden?
Ich wusste schon immer, ich wollte Ärztin werden. Es gab nichts anderes.
Pizza- oder Pasta-Typ? Sie können auch was anderes sagen.
Naja, ich habe Diabetes. Ich darf nicht. Ich muss. Aber sonst liebe Nudeln. Nudeln liebe ich schon.
Dann Wein oder Selters?
Ja,
bitte? Sie dürfen nicht, ja? Meine Frau ist auch Diabetikerin.
Salat.
Ja. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Oh, ich lese gerade hier diesen allerersten Teil von Ken Follett, Kingsbridge, wo alles begann.
Und wann nehmen Sie sich die Zeit fürs Lesen? Sind Sie eher der, wenn alle im Bett liegen und dann nochmal ein paar Seiten nachlesen? Oder wie sieht Ihr sozusagen Ihr Leseritual aus?
Am Wochenende und im Urlaub.
Schön. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welchen Wunsch hätten Sie?
Eine Sekretärin.
Ah, das ist schön. Schöne Antwort. Kann man Sie noch irgendwie anderweitig unterstützen? Haben Sie ein Spendenkonto, wenn jemand jetzt diesen Podcast und hört und sagt, Mensch, ich habe hier 50 Millionen irgendwie geerbt von meiner Oma, die Hälfte kriegt der Berliner Zoo und was soll ich mit der anderen Hälfte machen? Mensch, ich würde es gerne spenden. Haben Sie ein Spendenkonto vielleicht?
Oh ja, wir haben ein Spendenkonto. Ja. Und jeder Cent ist wirklich ganz, ganz doll willkommen, weil wir, wie gesagt, die gesamte, es wird auch wirklich für Projekte genutzt, fürs Labor genutzt, für die Grundlagenforschung genutzt. Kleine klinische Sachen kann man damit anstoßen. Ein DFG-Antrag kann man anstoßen. Also da, wir freuen uns riesig über jede Form von Spenden.
Vielen Dank, Frau Professor Mexner, für das tolle Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Sehr gern. Vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Super. Ganz toll. Grüßen Sie den Herrn Savaskan.
Tschüss. Schönen Danke. Abend. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuhörerinnen, ich möchte hier an dieser Stelle auf unsere Instagram-Seite vom Gesundheitsamt Neukölln hinweisen. Die Adresse lautet ga-neukölln-berlin und Neukölln mit OE, also ga-neukölln-berlin. Dort findet sich toller Content, sehr spannende und informative Inhalte, Einblicke in die Arbeit des Gesundheitsamts Neuköllns, Sharepics, kleine Videos und vieles mehr. Gerne können Sie uns darüber Ihre Fragen oder Anregungen posten und unser Team wird natürlich darauf eingehen. Auch sei nochmal unsere Telefon-Hotline-Nummer erwähnt. Diese ist zu erreichen für alle NeuköllnerInnen in der Zeit Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 16 Uhr. Und die Telefonnummer dazu lautet 030 90 239 4040. Mein Name ist Serkan Zedinkaya. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.